Ja, weil ich als Kind hier drauf, natürlich mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater hier, als Kind auf der Burg. Und ich glaube, das ist für alle Menschen ist es gleich, dass so eine Burgruine inspiriert. Also da entstehen in unseren Köpfen schon irgendwie Geschichten. Auch Geschichten, die wir nicht laut aussprechen, sondern Dinge, die wir uns einfach denken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Eifel-Podcasts. Der Podcast, der die Geschichten der Eifel und der Eifler erzählt. Ich bin Julia Kunze und ich freue mich, euch heute mit in ein Gespräch mit Simon Maria Hassemer zu nehmen. Simon ist ein echtes Kind der Eifel, das es geschafft hat, Geschichte und digitale Innovation zu verbinden. Er ist in Waldscheid aufgewachsen und dort tobte er als Kind und Jugendlicher häufig auf der Burg und Niederburg Manderscheid. Nach dem Abitur hat er promoviert und er hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Darstellung des Mittelalters in der heutigen Popkultur, also in Filmen und in Computerspielen. Als ihn dann ein Freund fragte, ob er an einem Digitalprojekt über die Burg mitwirken wolle, war er natürlich direkt Feuer und Flamme. Im heutigen Eifel-Podcast geht es also darum, wie digitale Projekte und Geschichte zusammenpassen und welche Chancen das für die Eifel bietet. Ich durfte schon mal einen ersten Einblick bekommen und, so viel jetzt schon, ich bin restlos begeistert. Freut euch also auf einen Eifel-Podcast über das Mittelalter, über Herr der Ringe, über die Niederburg und was das alles mit der Eifel zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Stell dich doch mal vor, bitte.
Ich bin Simon Maria Hassemer. Ich bin 1983 in Wittlich, hier in der Eifel geboren und die ersten 20 Jahre meines Lebens auch hier aufgewachsen, in Waldscheid. Und jetzt bin ich 40 und bin genauso lange weg von zu Hause, von daheim, wie ich hier war. Das macht schon was mit einem, ein bisschen.
Was macht das mit einem?
Ich habe schon sentimentale Gefühle gegenüber der Heimat, gegenüber der Eifel. Das ist so. Ich war mal bei Kollegen, also in Polen, war ich da bei der Gastfamilie untergebracht. Also ich war 7 Jahre lang Lehrkraft für Geschichte und Deutsch und Gemeinschaftskunde. Und wir hatten so einen Austausch mit einer polnischen Partnerschule in Nowy Targ. Und da war ich bei einer Kollegin untergebracht und ihr Mann war abends noch zusammengesessen beim Wein. Und dann hat er irgendwann gemeint, ja, masz dużo sentiment. Das heißt so übersetzt, du hast viel emotionale Gefühle gegenüber deiner Heimat, weil du erzählst relativ viel davon. Und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, okay, musste wohl 1000 Kilometer irgendwie weiter weg, dass mir jemand sagt, dass ich tatsächlich sehr heimatverbunden bin. Aha. Ja, mit der Eifel. Ich glaube, das ist das, was ich eben meinte mit, das macht was mit einem. So 20 Jahre war ich hier, 20 Jahre bin ich jetzt weg. Und ab jetzt werde ich länger von daheim weg sein, als dass ich hier gewesen bin. Und ich wollte eigentlich immer zurückkommen, aber es hat nicht geklappt.
Weil das, was du machst, speziell ist? Erzähl doch mal, was du machst.
Ja gut.
Du bist jetzt Lehrer eigentlich.
Ja eben, genau. So speziell ist es ja gar nicht. Ne? Also ich bin tatsächlich von der akademischen Ausbildung her Mittelalterhistoriker. Wurde auch an der Uni Freiburg in einer Arbeit über das Mittelalter der Populärkultur, über Spiele und Filme und Romane, also wie Mittelalter dargestellt wird. Das ist so toll, dass wir hier auf einer Burg sind, ja, auf der Niederburg Manderscheid.
Gleich mal erzählen, wo wir sind.
Genau. Ja. Genau, und also bin Mittelalterhistoriker, habe aber auch das Staatsexamen gemacht für Deutsch und Geschichte, und so dass ich eben Lehrer werden konnte, und das habe ich dann auch 7 Jahre lang gemacht. Habe auch schon relativ früh, im zweiten Jahr meiner Lehrertätigkeit, war ich dann schon früh in der Fortbildung unterwegs im Bereich Unterricht mit digitalen Medien und bin da heute voll drin. Also ich unterrichte gar nicht mehr, sondern bin Referent für Bildung in der digitalen Welt am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Stuttgart. Also mehr oder weniger für das Kultusministerium Baden-Württemberg, zuständig als Beamter. Und gebe dort Fortbildungen, organisiere Fortbildungen, konzipiere Fortbildungen in dem Bereich digitale Bildung. Was ist digitale Bildung? Mein Spezialbereich sind eben Gamification, agiles Lernen und Making Education. Aha. Also was man so vielleicht als Makerspace oder sowas kennt, wie das in Schule funktionieren kann, diese Art zu lernen.
Okay, das musst du jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Was bedeutet das? Was machst du da? Und vor allem, boah, ja, wir müssen reden. Du bist Mittelalter-Experte, aber auch digital. Also so, wie weit kann man auseinanderliegen in seinem Interessengebiet?
Ach so, vielleicht bin ich kein Mittelalter-Experte, weil ich ja eine Arbeit geschrieben habe über das Mittelalter, wie es im 21. Jahrhundert dargestellt wird.
Okay.
unter anderem eben im Medium Videospiel, was ein digitales Medium ist. Ja, aber auch der Kinofilm ist ja schon längst ein digitales Medium. Das ist ja nicht mehr so eine Filmrolle, die irgendwie durchrattert. Das ist ja eine Festplatte oder eine Netzwerkleitung, die ins Kino gelegt wird. Im Kino wird ja auch teilweise gestreamt.
Aha. Sag mal so, was sind so die populärsten Mittelalterfilme, die du dir da angeguckt hast? Ich denke direkt an Herr der Ringe, aber Herr der Ringe ist ja gar nicht Mittelalter.
Das ist witzig. Das höre ich auch von Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und ich denke, ich habe doch auch eine akademische Bildung. Ja,
die dann sozusagen
der Hobbit zum Mittelalter. Also dann ist es natürlich nicht. Ne, das ist das Fantasy-Genre. Und daher kommt ja auch diese Assoziation. Ich mache den Leuten überhaupt keinen Vorwurf. Das Genre heißt sogar so Medieval Fantasy. Oder eigentlich, korrekterweise, müsste es Medievally Themed Fantasy heißen. Mittelalterlich getämte Fantasy. Und da ist natürlich Herr der Ringe und der Hobbit, also dieses Tolkien-Universum ist da natürlich irgendwie schon auch von Mittelalter. Tolkien selber war ja auch Professor für Sprachwissenschaft, gerade für nordische Sprachen. Mhm. Da ist er natürlich stark geprägt worden, ne? Und so entsprechend auch die Filme. Also insofern ist diese Assoziation nicht verkehrt. Aber ich habe für meine Untersuchung in meiner Doktorarbeit eben festgelegt, ich nehme zwischen 2000 und 2010, also in diesem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erschienene Filme, Videospiele, Romane. Und ich nehme die als Maßgabe dafür, was populär ist, nämlich das, was am meisten eben Erfolg hatte. Mhm. King Arthur, Kingdom of Heaven und Robin Hood. Zweimal Ridley Scott-Filme, also dabei.
Ich habe die nicht gesehen.
Ja, muss man nicht.
Ja, aber Robin Hood kenne ich natürlich.
Die Figur
Kevin,
Robin Hood.
Kevin Costner, Robin Hood halt, ja.
Von 91. Ja, genau. Ja. Ja gut, der hat ja das Mittelalterbild der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt.
Und was hast du da herausgefunden?
Im Wesentlichen, dass unser Mittelalterbild sehr von der Gegenwart geprägt ist. Das ist wenig überraschend. Jede Geschichte, die wir konstruieren, hat einen Gegenwartsbezug. Und die Menschen, die diese Geschichte konstruieren, die projizieren ihre eigenen Themen, die in ihrer Gegenwart eine Rolle spielen, dann in eine vergangene Zeit hinein. Und es sind im Wesentlichen drei Dinge. Einmal, das Mittelalter war eine finstere Zeit des Feudalismus, in der also Herrscher weitgehend willkürlich das machen konnten mit dem armen Volk, was es wollte. Dann eine frauenfeindliche Zeit, in der Frauen unterdrückt worden sind. Übrigens, diese Mythen, die ich da untersucht habe, das bedeutet ja nicht, dass es falsch ist. Es ist halt einfach so eine andere Art, es zu erzählen. Es ist eine starke Vereinfachung, es ist eine Abwandlung. Und das Dritte, dass es eine Zeit eines finsteren Aberglaubens war, wo die Kirche sehr stark eben ihre Deutungshoheit hatte, in einer Zeit vor der Aufklärung. Das sind die drei wesentlichen Ergebnisse. Und immer gibt es in diesen Erzählungen, das Videospiel ist ein bisschen anders, weil das Videospiel nicht primär narrativ ist als Medium, aber in den Romanen oder in den Filmen ist es so, da gibt es Protagonisten oder Protagonistinnen, die tragen dieses demokratische, aufklärerische und gleichberechtigte Licht
der heutigen Zeit
in diese finstere Zeit hinein. Genau. Das sind die Identifikationsfiguren für die Rezipientinnen und Rezipienten. Ne? Also mit denen kann man sich dann identifizieren, weil die eben die gleichen Werte tragen.
Aber ich habe jetzt gerade überlegt, also so 2000 bis 2010, ist denn da irgendwas Prägnantes, was dann auch mit in die Filme reingekommen ist? Weil es war doch eigentlich, man kann ja jetzt zum Beispiel Herr der Ringe, ne? Der hat das doch irgendwie im U-Boot beschrieben, Zweiter Weltkrieg und so, ne?
Bisschen später, ja, aber klar.
So geprägt davon, aber die 2000er, die waren
ganze,
halt so langweilig.
Der ganze Tolkien-Lore, also der Hintergrund hat er schon im Ersten Weltkrieg.
Ah, okay.
War ja selbst Soldat, also J.R. Tolkien im Ersten Weltkrieg. Tolkien hat sich immer dagegen gewehrt, zu sagen, es gibt da Analogien irgendwie, gibt es ja so Deutungen, so der Ring ist die Atombombe und Sauron, Hitler und Sachen. Und da hat er sich immer klar gegen geäußert und das ist auch sehr nachvollziehbar. Er hat da eine Anderswelt erschaffen. Eine Fantasy-Welt, die sollte eigentlich gar nichts mit unserer Welt so zu tun haben. Ist es diese Umgebung, dass wir die ganze Zeit über Herr der Ringe, also man muss sich das hier mal vorstellen, für das auditive Medium, wir sind auf einer Burg, der Niederburg, Manderscheid, ja, direkt unter dem Bergfried, unten rauscht die Lisa, wir schauen ins Lisa-Tal und da ist so Nebel.
Wir philosophieren hier über die.
Also es ist schon so, also wenn da jetzt gleich ein Nazgul durchs Bild fliegt, dann würde ich mich auch nicht mehr wundern, ne? Also Herr der Ringe und eben dann die Amazon-Serie, glaube ich, ist es, ne? Ringe der Macht. Und das ist dann natürlich auch die Diskussion, ne? Dass man Anfang der 2000er waren die Elfen alle blasshäutig und irgendwie größtenteils blond und so weiter. Und jetzt hast du eben auch Elben mit dunkler Hautfarbe, was so von Tolkien, glaube ich, gar nicht gedacht war und nicht vorgesehen war. Da kann man dann dagegen argumentieren. Auf der anderen Seite verstehe ich das, wenn es gerade ein US-amerikanisches Publikum gibt, warum haben diese Menschen nicht dasselbe Recht, sich mit Elben zu identifizieren wie Weiße. Ne? Und deswegen verstehe ich das total und halte es auch für richtig. Wenn man sachlich darüber diskutiert, finde ich das aber auch in Ordnung. Aber das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil du kommst sehr schnell in rassistische Sachen rein und das ist etwas, das will ich nicht. Ne?
Ja.
Ist klar. Bei historischen oder historisch gethemten Sachen, wir haben hier für die Niederburg, da war ich dran beteiligt, einer App, dass man hier mit Augmented Reality und 360 Grad Virtual Reality eben Figuren und Rekonstruktionen der Burg erleben kann. Und da haben wir auch die Überlegung geführt, können wir hier eben auch People of Color irgendwie einfügen. Und ich als Historiker dieses Projektes muss ich sagen, ich habe keine Quellenbelege, dass es das gab. Ne? Also einerseits verstehe ich absolut den moralischen Anspruch, hier Diversität abzubilden, 100%. Andererseits habe ich natürlich auch den historischen Stoffzwang. Und der ist nochmal ein bisschen anders als literarischer Stoffzwang. Bei der Literatur kann ich sagen, gut, das ist künstlerische Freiheit. Das ist eben jetzt bei Die Ringe der Macht, gibt es jetzt dunkelhäutige Elben, überhaupt kein Problem. Ich kann aber nicht Geschichte so erzählen, dass er noch irgendwie, es würde ein falsches Bild liefern. Ne?
Aber das ist das, womit sich dann heutzutage die Leute rumschlagen quasi, die so Sachen machen wie du, also die das Mittelalter darstellen in der heutigen Zeit, zum Beispiel mit so einer App auf Burg Manderscheid, was ihr jetzt gerade auch gemacht habt. Das sind dann so die Themen, wie stellen wir das jetzt in unserem Kontext, der heute da ist, also das, genau,
ja,
das sind so die Herausforderungen,
ja, klar. Ja,
um mal
ja.
auf die Burg Manderscheid
klar, weil auch hier, zu kommen. Auch hier geht es immer um die Gegenwart. Wir bieten ja etwas für Besucherinnen und Besucher der Niederburg, beziehungsweise von Manderscheid allgemein, bieten wir etwas an, was sowohl interessant
unterhaltsam
und unterhaltsam, also es ist eigentlich Edutainment.
Mhm.
Ne? Und man soll etwas erfahren, was so ein bisschen auch dieses populäre, klischeehafte Mittelalterbild zerbricht. Und sagt, war das nicht so? Nee, war ein bisschen anders.
Okay.
Ja? Und wir haben dann versucht, hier auch eben zum Beispiel das Leben von Kindern im Mittelalter von verschiedenen Schichten. Natürlich spielen Frauen eine Rolle, ja. Und da haben wir tatsächlich dann auch ein tolles Beispiel von einer Bäuerin, also die ist in Quellen belegt. Die kam aus Laufeld. Das ist hier zwei Dörfer weiter. Sie hatte aber außerhalb der Grundherrschaft der Manderscheider Herren geheiratet. Und da musste sie dann eben Abgaben zahlen, ja. Und die Kinder mussten in der Herrschaft der Manderscheider bleiben. Also, die Kinder waren bei der Familie, nehme ich an, ja. Aber gehörten dann nicht dem neuen Herrscher. Das ist das Thema Leib und Grundherrschaft.
Oh Gott,
ja. Das sind so Sachen, da wollten wir eben auch mal einer Bäuerin speziell eben ein Gesicht geben und sie ihre Geschichte erzählen lassen. Und da hatten wir eben das große Glück, dass wir da auch wirklich eine Quelle zu hatten, also ein Rechtsdokument, das überliefert ist aus dem 15. Jahrhundert, sodass wir diese Geschichte auch nachweisbar, also belegbar erzählen konnten. Und dass es hier eben nicht jetzt nur um die Geschichte der Herren und späteren Grafen von Manderscheid ging.
Ja, ja, okay.
Ich überlege gerade, ein wesentlicher Klischeebruch ist vielleicht auch noch, ne, der ist uralt, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Burgen waren Verteidigungswerke, waren Festungen. Es ging ganz viel um Militärgeschichte. Klar, für das späte 19. Jahrhundert, ja, Kaiserzeit, so, war das ein Thema. Da war sowieso der preußische Offizier und so weiter. Das waren Ideale in der damaligen Gesellschaft.
Ja.
Und Burgen hat man dann eben vor allem unter diesem militärischen Aspekt gesehen. Wir haben in der App da eher einen Schwerpunkt auf dem, es klingt ein bisschen langweilig vielleicht, aber mehr so dem organisatorischen Aspekt, ne? Dass das hier irgendwie ein Standort war, von wo aus eben organisiert worden ist, ein Stück weit regiert worden ist, aber vor allem auch so Abgaben eingetragen und dokumentiert worden ist, wo Urkunden ausgestellt worden sind, solche Sachen. Also weg von diesem klischeehaften Schießscharten und Pechnasen und heißes Öl runtergießen. In den letzten beiden Sachen sind auch nachweislich ziemlicher Quatsch. Ne? Also sowas gab es nicht. Ne? Klar, es gibt eine starke Burgendichte hier in der Eifel, aber das ist nicht unbedingt die höchste Burgendichte in Europa. Aber so oder so hat eine hohe Burgendichte nicht unbedingt was mit gewalttätigen Auseinandersetzungen direkt
langweilig.
Zu tun. Das ist eher Verwaltung. Langweilig. Also genau, ich will kämpfen.
Ich will Pech. So, wir gehen mal rein, weil es so Nieselregen ist. Wie kam es denn dazu, dass du an dieser App für die Niederburg beteiligt warst?
Mein Kumpel Donny Schönemund, der kommt aus Vandenburg, das ist so ein Dorf weiter jetzt, mich angerufen, hat gesagt, hier, da gibt's was. Er ist Filmemacher in Mannheim. Er hat da möglicherweise einen Auftrag und da geht's um, er soll einen Film über die Niederburg machen oder so ähnlich. Ne? Und Er wusste ja, dass ich Mittelalterhistoriker bin, auch aus der Gegend komme, unser Trauzeuge, also ja, seit Kindergartentagen in Walscheid, da ist der Kindergarten hier, sind wir befreundet. Und da habe ich gesagt, ja klar, lass uns das machen, das klingt ja echt nach Spaß. Dann habe ich aber wussten wir nicht so genau, ein Film über die Burg oder ja, war ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich der Auftrag ist. Und da habe ich dann als Ideen mit eingeworfen, was ich beruflich mache, ja. Ne? Nämlich können auch was mit Virtual oder Augmented Reality oder so Gamification machen. Und das ist ja auch das, wo ich eben Referent für bin, am Referat für Digitalisierung und Medienbildung. Bei mir sehr stark hat es immer mit dem Lernen zu tun, deswegen auch die Making Education. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mir angucken. Dann kam er über 360-Grad-Kameras und fand das dann eigentlich auch ziemlich spannend, dass man hier so eine App macht und nicht irgendwie einfach nur so irgendwie so ein Imagefilm oder so weiter. Ja, das wäre auch gegangen, hätte auch super gemacht, aber da kannst du ihn auch gerne mal selber fragen, ja. Ich glaube, er wollte sich auch ein Stück weit weiterentwickeln und hat das dann eben auch als Gelegenheit gesehen, das hier machen zu können und zu sagen, okay, ich habe schon viele Filme gemacht, aber so mit Augmented Reality und mit 360 Grad Virtual Reality habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Und so sind wir dann dazu gekommen, hier daraus was zu machen mit einer App, wo man dann an verschiedenen Stationen mit Schauspielerinnen und Schauspielern über das Leben auf der Burg, der Niederburg im Spätmittelalter, frühen Neuzeit sprechen kann.
Ah, okay. Das heißt, ihr habt hier Stationen und da kann man mit dem Handy hingehen und dann, was passiert dann?
Genau, man kann sich, du hast ja unten gesehen, da gibt es gerade eine Baustelle.
Ja.
Ja, und da wird eine Touristinformation gebaut und dort kann man sich dann auch Tablets ausleihen. Kann mit diesen Tablets, da ist dann alles vorinstalliert. Ja. Es soll auch eine Version fürs eigene Handy geben, muss man aber vorher sich die Videos runterladen, weil es sind noch relativ große Datenmengen. Dann kann man es auch mit dem eigenen Handy machen. Mit einem größeren Bildschirm vom Tablet ist natürlich dann schöner, ne? Ist klar. Mhm. Genau. Und dann scannt man eben so einen QR-Code ein und dann kommt die jeweilige Station. Teilweise sind es 3D-Rekonstruktionen von der Burg. Mhm. Also jetzt gerade hier der Bergfried, in dem wir stehen, der ist dann rekonstruiert. Im Zustand, in dem er eben im Spätmittelalter, frühen Neuzeit wahrscheinlich ausgesehen hat. Mhm. Ja, wir wissen es ja auch nicht genau. Ja, das muss man bei Geschichte immer dazu sagen, dass hier ist eine Konstruktion und im besten Fall noch eine Rekonstruktion, aber es ist nicht die Wirklichkeit oder so, ne? Sondern es ist so, wie wir uns das heute nach bestem Wissen und Gewissen und nach Quellenlage her vorstellen. Ja. Und genau, an anderen Stationen eben trifft man auf die Bäuerin, die ich eben erwähnt habe, natürlich auch auf den Burggrafen oder den Grafen hier im Palast, eins weiter unten, eben auf verschiedene Figuren des Spätmittelalters, der frühen Neuzeit, die dann ein bisschen aus ihrer Perspektive was erzählen, worüber man dann was, ja, vielleicht spielerisch lernen kann.
Warum ist das gerade so ein Thema irgendwie, dass solche Sachen entstehen? Also reicht nicht eine normale Burg irgendwie, um die Leute zu begeistern? Braucht es dann sowas noch zusätzlich? Sind die Leute verwöhnt, weil sie so viel auch sich angucken, so viele Videos, so viel abgeht halt auch im Handy und so?
Das kann durchaus eine Rolle spielen, ja. Aus meiner Sicht ist es eher eine Chance. Ich glaube, diese Burg, ich kenne die seit meinen Kindheitstagen. Ich bin hier schon als Ork-Schamane Garshul und als jetzt kommt's raus, ja. Auch als
hier gibt's eine Live-Rollenspiele dann auch.
Ja, genau, Lab. Okay. Ja, das ist auch das, was hier Donny Schönemund und ich haben früher und andere Freunde. So, wir haben
gibt's
hier,
das noch?
Lab. Ja, klar gibt's das noch.
Es war irgendwie so ein Thema eine Zeit lang in Medien irgendwie, wo das dann immer so begleitet wurde, aber mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das
nicht. Ich glaube, es ist, also wenn es nicht sogar größer geworden ist, dann mindestens genauso wie Anfang der 2000er Jahre, als wir das machen. Das haben wir hier gemacht. Donny hat hier selber etwas organisiert. Ich war dann als der Forscher Trautmann Aldebrück hier unterwegs auf der Burg.
Ja. Für alle, die es nicht kennen. So, man verkleidet sich an historischen Orten oder im Wald und dann bleibt man ein Wochenende in seiner Rolle und dann gibt es vielleicht noch so einen übergeordneten Auftrag, dass man quasi spielt, ne?
Genau, ja. Genau.
Als Ork oder Elfe, je nachdem, was das Thema ist.
Richtig. Wir haben erst Elben gespielt und dann selber Sachen organisiert. Ja. Und später habe ich noch so ein bisschen Ork-Lager gemacht. Wen kam denn jetzt da drauf?
So, es ging darum, das Mittelalter spannend darzustellen. Ob es, weil das ja jetzt immer mehr so wird. Weißt du, man könnte ja auch einfach sagen, hier ist eine coole Burg.
Also, go. So war das früher. Ne? Also bevor ich hier als Fantasy-Forscher oder Entdecker oder Ork-Schamane hier verkleidet rumgesprungen bin, war ich eben auch mit der Freiwilligen Feuerwehr, also mit der Jugendfeuerwehr, weil ich als Kind hier drauf und natürlich mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater hier als Kind auf der Burg. Und ich glaube, das ist für alle Menschen ist es gleich, dass so eine Burgruine inspiriert. Ja? Also da entstehen in unseren Köpfen schon irgendwie Geschichten. Auch Geschichten, die wir nicht laut aussprechen, sondern Dinge, die wir uns einfach denken. Mhm. Ja? Auch die Treppe, über die wir halt hochgekommen sind, das muss ich jetzt draußen nur kurz mal noch zeigen.
Ja.
Wir sind hier die Treppe hochgekommen.
Mhm.
Aber wenn man jetzt mal hier über die Brüstung schaut, sieht man eindeutig, hier war eine Wendeltreppe. Man sieht da an den Seiten noch Stufen. Das heißt, hier war der Aufgang, auf der anderen Seite ist noch ein Wappen. Das heißt, das hier war der offizielle Zugang. Also jetzt gerade auch, wenn es hier noch eine andere Treppe gab, dann sicherlich für Personal oder so. Wenn Menschen hier durchgehen, ohne dass sie darauf hingewiesen werden,
ja,
und es kann ja nicht immer Burgführerin oder Burgführer mitkommen,
ja,
dann füllen wir Menschen unsere Leerstellen mit dem, was wir uns so vorstellen.
Mhm.
Und jetzt auch im Sinne von, man merkt schon, dass ich im Bildungswesen unterwegs bin. Ne?
Ja.
Ich will ja eigentlich nicht unbedingt, dass die Leute mit Unwissen aus der Sache rausgehen, sondern mit einem Mehrwert. Und ich denke, dass gerade die digitalen Mittel hier wirklich einen solchen Mehrwert, das ist witzig, in der Diskussion um digitale Medien im Bildungswesen wird immer so über dieses Wort Mehrwert so gestritten. Ja, so, das soll man das überhaupt verwenden und so weiter. Jetzt benutze ich es die ganze Zeit selber, weil ich finde es gar nicht so verkehrt eigentlich. Weil es ist schon eine berechtigte Frage. Bringt das was? Ne?
Mhm.
Ne? Und das war ja auch deine Frage. So, bringt das was? Die Burg ist doch an sich schon super. Ja, ist sie. Ist sie. Absolut. Man kann aber, glaube ich, der Fantasie der Menschen so ein bisschen unter die Arme greifen und sie so ein bisschen so in eine Richtung nudgen, dass sie jetzt nicht sich irgendwas Wildes komplett selber ausdenken und dann irgendwie die Leerstellen, die zwangsläufig jeder Mensch hat, dann irgendwie mit Herr der Ringe oder Game of Thrones füllen, sondern dass man sagt, ja, schaut mal, wir haben uns ein bisschen mehr mit beschäftigt und so könnte es eigentlich auch gewesen sein.
Okay, aber unterhaltsam dann trotzdem, weil Leute spielen wollen auch.
Spaß ist ganz wichtig für die Motivation. Ja. Ja, deswegen auch beschäftige ich mich so gerne mit Gamification. Gamification ist eigentlich nichts anderes als Motivationspsychologie.
Mhm.
Und wenn die Menschen engagiert sind, also engaged sind und wirklich hier mit Freude genau über diese Burg gehen und sich die verschiedenen Stationen angucken, dann sind sie aufnahmebereiter und behalten sich die Sachen auch besser.
Mhm.
Also wir tun hier eigentlich was für die Bildung.
Mhm.
Ja. Und das finde ich schön. Wenn man jetzt einfach nur das so stehen lassen würde, dann würde man ja gar nichts anbieten, was man irgendwie jetzt auch an Mehrwert lernen kann. Also das war mir dann schon irgendwie wichtig, ja, dass man hier was lernen kann.
Und wie das nun umgesetzt wurde, das zeigt mir Simon jetzt. Er hat ein Tablet mitgebracht und spielt ein Video ab.
Das ist übrigens die 3D-Rekonstruktion von der Burg hier. Da läuft meine Tochter in Blau. Da sind Jürgen und Lukas als Bauern.
Ja.
Da ist mein Sohn und das bin ich. Ich habe so Cameo-Auftritt. Ja. Da, ja. Und das ist die Bäuerin, von der ich eben erzählt habe. Das ist Stine von Laufeld. Das ist so das Intro-Video, wie man so in diese App reinkommt. Ja.
Alter, das sieht mega aus.
Jetzt haben wir hier, muss man halt dahin laufen.
Der sagt einem, wo man hinläuft.
Aber du siehst hier jetzt auch schon.
Ach, hier war die Kapelle.
Hier,
Alter!
Du siehst hier die Apsis, ne?
Das ist ja cool. Das ist ja cool.
Hier drauf ist.
Ja, das ist ja super cool. Ja, okay, jetzt verstehe ich, was ihr gemacht habt. Also, man ist in der Ruine der Kapelle.
Ja, genau.
Und hält das Tablet vor sich und sieht, wie die Kapelle früher ausgesehen hat.
Das ist
ja total genial.
Aber guck mal, jetzt siehst du ja diese Äbtissin, die hier steht.
Ja.
Die hat auch so eine Sprechblase.
Ja, und dann sagt die, redet die mit einem.
Was kann ich für euch tun, mein Kind?
Jetzt hast du einen Eindruck davon.
Ja, coole Sache.
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man so ein cooles Projekt auf der Niederburg machen kann, kann Simon sich auch vorstellen, weitere historische Orte in der Eifel virtuell greifbar zu machen?
Genau, wenn jetzt jemand anderes käme, so, dann würde ich sagen, also hat es einen Eifelbezug? Also bin ich emotional involviert, ja oder nein? Wenn nein, ja, wird es eher schwierig, weil was ich hier mache, mache ich ehrenamtlich. Ne? Das mache ich für die Eifel, das mache ich für mich, mache ich für Freunde.
Ja.
Und wenn das woanders ist, ich habe kein Unternehmen oder sowas. Und dann würde ich dann an Donny von Galleon Film eben da in Mannheim verweisen und sagen, also der hat schon mal dieses Projekt gemacht und den könnte man da fragen.
Okay.
Ja. Und wenn der mich dann nochmal fragt, ey, magst du da mitmachen, dann kommt es drauf an, ist es in der Eifel oder hat es einen starken Mittelalterbezug und habe ich die zeitlichen Ressourcen dafür.
Ja.
Also es ist für mich auch so ein bisschen so ein Anker, nochmal hier ein Projekt gemacht zu haben. Ich habe so viel mit den Manderscheidern jetzt zu tun. Ne? Ich bin Mitglied im Burgenverein geworden, wo ich jetzt nochmal so einen Anker habe. Hey, hier, jetzt habe ich auch, ne, mein Vater ist vor anderthalb Jahren in Waldscheid gestorben, ja, also alles gut und meine Geschwister sind alle nicht mehr hier, ja. Was habe ich noch, ne, für einen Bezug? Viele Freunde sind weggezogen nach Köln oder so, ja, wenige sind auch hier und ich möchte einen guten Grund haben, hier wieder zurückkommen zu dürfen, ja. Und ist vielleicht auch so ein bisschen, ich habe eben die Metapher vom Anker benutzt, aber dass ich mir hier so die mit Manderscheid und der Niederburg so ein bisschen nochmal was aufbauen konnte, um diesen Heimatbezug wieder herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das trifft's.
Das ist rund. Danke.
Sehr gerne.
Ein großes Dankeschön an Simon Maria Hassemer für den faszinierenden Einblick, wie Geschichte und moderne Technik hier in der Eifel Hand in Hand gehen können. Und ein genauso großes Dankeschön an euch. Ihr seid die treuen Zuhörer des Eifel-Podcasts für eure Unterstützung und eure Neugier. Wenn ihr den Eifel-Podcast schätzt und mir dabei helfen wollt, noch mehr solcher Geschichten zu erzählen, besucht gerne meine Patreon-Seite. Die findet ihr über www.eifelpodcast.de und erwägt doch mal, ob ihr nicht Unterstützer werden wollt. Jeder Beitrag von euch hilft mir, dieses Format weiterhin zu bieten und ich mache das immerhin schon seit 3 Jahren, Leute. Vergesst auch nicht, den Podcast zu liken, ihn mit euren Freunden zu teilen und zu kommentieren und auch eine Bewertung dazulassen bei Spotify oder bei Apple. Euer Feedback macht einen großen Unterschied. Ich bin Julia Kunze und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder einzigartige Geschichten aus der Eifel zu erzählen. Macht's gut und bleibt neugierig.